Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 4. Der Bewerter.
Unterschrift oder PIN-Eingabe. Wenn es an der Kasse zum Bezahlen geht, dann werden ganz oft sehr komplexe Entscheidungen getroffen. Unbemerkt in einem Rechenzentrum. Und zwar dann, wenn mit Karte gezahlt werden soll. Ein Scoring-System im Hintergrund wiegt ganz oft ab, ob die billige, aber risikoreiche Lastschrift mit Unterschrift reicht oder doch das teure, aber von der Bank garantierte PIN-Verfahren zum Einsatz kommen soll. Nur ein Beispiel dafür, wo überall automatisierte Bewerter, sogenannte Scoring-Systeme, am Werk sind. Piotr Heller kennt noch mehr davon.
Scoring ist per se nicht schlecht. Die Frage ist eben, wie steht die gesellschaftliche Kontrolle darüber aus?
Lorenz Matzat von Algorithm Watch spricht einen wichtigen Punkt bei Scoring-Algorithmen an. Algorithmen kennen erstmal keine Vorurteile, keine Sympathien und unterliegen keiner Tagesform. Sie könnten Menschen also im Prinzip objektiv beurteilen und werden bereits vielerorts eingesetzt. Im Onlinehandel entscheiden sie, wer auf Rechnung einkaufen darf und wer nur gegen Vorkasse. Bei großen Unternehmen sortieren sie Bewerber vor. In den USA hat ein Algorithmus in den letzten 20 Jahren die Rückfallwahrscheinlichkeit von über 1 Million Straftäter vorhergesagt. Und in China entsteht ein Sozialkreditsystem, das auf Grundlage des Verhaltens der Bürger über Karrierechancen oder Reisefreiheit entscheiden soll. Das Problem ist aber, die Objektivität dieser Systeme ist nur ein Versprechen, das hart erarbeitet werden muss. Wie funktioniert also das Scoring, etwa am Beispiel der Schufa?
Input. Was da einfließt offiziell auf jeden Fall, sind Sachen wie: Zahlen Sie regelmäßig wegen mir einen Kredit zurück? Haben Sie Rechnungsausfälle?
Die Schufa selbst gibt an, 200 Einzelvariablen verarbeiten zu können. Im Schnitt habe sie pro Verbraucher aber 10 Informationen, mit denen sie einen Bonitätsscore berechnet.
Output.
Der Output bei der Schufa konkret ist eine Zahl, die heißt zum Beispiel 87%. Damit würden Sie zum Beispiel keinen Kredit bekommen, in der Regel. Wenn Sie jetzt online einen beantragen wollen, dann hat diese Online-Bank vermutlich auch, nicht nur, aber auch eine Schnittstelle zur Schufa, wo sie dann anhand ihrer Adresse abfragt, ob sie kreditwürdig sind.
Konkret heißt die Methode hinter dem Scoring-Algorithmus logistische Regression. Sie berechnet, wie wahrscheinlich ein Ereignis, etwa ein Kreditausfall, aufgrund verschiedener Variablen ist.
Systemgrenzen.
Wie man so einen Score berechnet, ist kein großes Geheimnis. Dieses Geheimrezept ist eben, welche Daten fließen da ein und wie werden die bewertet? Also welchen Faktor geben die dem Score?
Die Kritik an der Schufa und ein grundlegendes Problem der Scoring-Algorithmen ist nämlich, dass nicht offengelegt wird, wie stark die einzelnen Variablen ins Gewicht fallen. Doch es gibt gute Gründe, diese Informationen unter Verschluss zu halten. Sie sind ein Geschäftsgeheimnis und die Geheimhaltung erschwert es, dass Leute das System austricksen. Auf der anderen Seite macht diese Geheimniskrämerei eine gesellschaftliche Kontrolle der Bewerter praktisch unmöglich. Die Experten von Algorithm Watch wollten das gemeinsam mit Partnern ändern und baten Menschen darum, ihnen ihre Schufa-Auskunft zuzuschicken.
Und diese Tabelle haben wir dann ausgelesen, haben eben um demografische Angaben gebeten, wie Alter, Geschlecht, Jahreseinkommen etc. Und haben versucht nachzuvollziehen darüber, wie da vielleicht diese Informationen zustande kommen, ob da eben auch solche Sachen Einfluss haben, wie auch Wohnort, eben Alter und vielleicht auch Herkunft. Das ist uns in dem Grad nicht gelungen, weil wir haben zu wenig Daten bekommen, auch zu wenig repräsentativ. Also wir haben nur einen bestimmten Ausschnitt der Gesellschaft erreichen können.
Hier kommt ein wichtiger Aspekt von Scoring-Algorithmen ins Spiel. Wenn man zum Beispiel nicht will, dass der Wohnort oder die Herkunft bei der Bewertung einer Person eine Rolle spielt, dann reicht es nicht, diese Informationen einfach aus dem Input zu streichen.
Performance.
Das Besondere ist in einer gewissen Weise, dass es auch sogenannte Proxy-Variablen gibt. Das heißt, Sie können anhand bestimmter Anhaltspunkte dann noch einen Schluss auf einen eigentlich nicht angegebenen Anhaltspunkt geben.
So kann etwa die Adresse der Bank Aufschluss darüber geben, wo jemand wohnt. Oder die Körpergröße verrät, ob jemand wahrscheinlich eine Frau oder ein Mann ist. Schwer kontrollierbar wird so etwas, wenn Scoring-Algorithmen mittels maschinellem Lernen selbst festlegen, wie stark sie die einzelnen Variablen gewichten. Denn dabei können sie Vorurteile entwickeln. Ein Beispiel: Der Online-Händler Amazon soll einem System beigebracht haben, Jobkandidaten mit einem einfachen Punktesystem vorzusortieren. Irgendwann habe man aber festgestellt, dass der Scoring-Algorithmus Frauen diskriminiert. Und zwar ohne das Geschlecht der Bewerber zu kennen, heißt es in einem Reuters-Bericht zu dem Thema. Was war passiert? Das System hatte mit Daten der letzten 10 Jahre gelernt, in denen relativ wenige Frauen eingestellt worden waren. Anscheinend hat es sich beigebracht, Hinweise wie die Mitgliedschaft in Frauenvereinen oder Abschlüsse von reinen Mädchenschulen im Lebenslauf als etwas Negatives zu interpretieren. Wie also könnte die geforderte Kontrolle solcher Algorithmen aussehen? Eine Methode sind Audits, bei denen man den Input nur leicht variiert, etwa an Stellen, die auf das Geschlecht hindeuten, und dann schaut, ob das den Output verändert. So kann man prüfen, ob ein Algorithmus diskriminierend ist, ohne im Detail zu wissen, wie er funktioniert.
Algorithmen im Alltag, das war Teil 4 der Reihe von Piotr Heller. Nächste Woche dann geht es um den Virenjäger.